Willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit Michael Lanzinger zu folgenden Themen unterhalten, welche wir im Zuge des RPG & More Pottwichteln 2025 vom Schattenläufer-Podcast erhalten haben. Thema Nummer 1, Filthy Rich, Spielen mit Milliardärs-Chars. Thema Nummer 2, wie viel Neues darf es sein? Ständig neue Systeme, Settings und Chars oder eine kontinuierliche Kampagne mit etablierten Chars und Spielsystemen. Info: Die Gesamtübersicht der im Zuge des RPG & More Pottwichtelns verschenkten Themen findet ihr auf der Seite von Nerds gegen Stefan. Und los geht's.
Dann treffen wir Sie schon wieder zu einer Folge vom Pottwichteln. In dem Fall Pottwichteln 2025.
Servus Michi.
Wir haben diesmal zwei Themen gekriegt vom sogenannten Schattenläufer-Podcast. Kennst du den?
Leider nein. Was ist der Schattenläufer-Podcast?
Ein Podcast über Shadowrun.
Ich habe mir es fast gedacht, das würde ich anbieten. Ja.
Auf alle Fälle hat der uns zwei Themen gegeben. Und zwar einmal Filthy Rich, Spielen mit Milliardärs-Chars. Mhm. Und das zweite ist, wie viel Neues darf es wohl sein? Ständig neue Spiele, Systeme, Settings und Chars oder eine kontinuierliche Kampagne mit etablierten Chars und Spielsystemen?
Habe ich zu beiden eine Meinung.
Dann fangen wir mit dem ersten einmal an.
Filthy Rich. Das ist interessant, weil da mag ich jetzt gleich einmal auch den Bezug zu Shadowrun stellen. Shadowrun ist ja nicht nur ein sehr würfellastiges System, also man würfelt ja da, glaube ich, kiloweise. Also du sagst, macht Schaden, würfelst du mal 2 Kilo W6 oder so. Zumindest bei Shadowrun 3.5, das ich damals gespielt habe noch. Sondern was bei Shadowrun 3.5 auch ein Thema war, du hast so Stufen vergeben können, also Prioritäten. Und je nachdem, wie viel du Priorität hast, halt bessere Implantate gehabt, also mehr Vermögen, sowas, oder du hast mehr ausgehalten, bessere Werte und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals einen sogenannten Rigger gespielt, also das sind die Typen, die quasi mit dem Auto verschmelzen. Und da ist dann im Rigger-Handbuch, das ich mir natürlich gekauft habe, braucht man ja, ist dann drinnen gestanden, naja, wenn man quasi mit dem 3.5er-System spielt, soll man doch die Priorität A einfach auf Vermögen geben. Also man hat dann quasi, glaube ich, 1 Million Credits und da kannst du richtig einkaufen. Und das war sehr spannend, weil damals unser Spielleiter, der hat sich nicht um so Sachen wie Verfügbarkeiten, was er das ein bisschen beschränkt, jetzt Gedanken gemacht, sondern er hat gesagt, ja, kaufst du das halt einfach. Und ich meine, wir haben uns gerade nicht das militärische Zeug gekauft, aber sonst haben wir einfach, also ich, und es war ein zweiter anderen Rigger gespielt, ja, was glaube ich der Spielleiter da ein bisschen übersehen gehabt hat, und wir haben uns einfach beide im Prinzip so Panzer baut, anders kann man es nicht sagen, und haben dadurch schon das Spiel zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch ein bisschen kontrolliert und sicher uninteressanter gemacht. Demgegenüber habe ich zum Beispiel mal gespielt Dark Sun, das ist ein AD&D-Setting, wo du von einer sterbenden Wüstenwelt spielst, und das ist sehr interessant, weil dort eigentlich das genaue Gegenteil ist. Also du hast dort eigentlich so gut wie keine Ausrüstung, sondern deine ganzen Ressourcen sind nicht darauf aufgebaut, dass du den Charakter selber stärker machst. Und zwar jetzt nicht mit Implantate oder sowas, sondern mit halt Werten und so weiter. Und das war auch sehr spannend, weil es ein bisschen ein anderer Spielstil ist. Weil du einfach, wenn du jetzt ein Messer findest, das mir da tut, bist du einfach der Chef, weil das ist dort zu selten. Ja. Während jetzt, wenn ich bei Shadowrun sagst, okay, du hast zu viel Geld, das ist halt nur bei der Charakterschaffung, nachher hast du eh nicht mehr so viel Geld, dann ist halt, ist halt ein anderer Spielstil. Und ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, dieses Filthy Rich, das ist ja nicht nur auf Ressourcen, glaube ich, also mit reichen Charaktere aufgebaut, sondern eigentlich auch so in die Richtung, was tust du mit Charaktere, die jetzt sehr overpowered sind. Also wie verändert sich das Spiel, wenn du jetzt gewisse Knappheiten nicht hast? Weil die Standard D&D-Gruppe, die bricht auf, die haben einen Zeiger und dann finden sie mal das Bessere, ein Schwert, das Bessere, ein Schild und so weiter. Nur es gibt einfach auch Systeme, wo du halt dann irgendwann einmal so viel Wert hast oder so viel akquirierst, glaube ich, dass einfach gewisse Dinge, wie soll ich sagen, uninteressant werden.
Machen wir es mal ein bisschen anders. Und zwar, du kennst Traveller, bei Traveller ist es ja auch so, dass du ja...
Traveller kenne ich tatsächlich nicht wirklich.
Nicht wirklich?
Nein, leider. Tut mir leid. Ich gebe das jetzt auch im Podcast zu. Also ich weiß, dass es gibt, aber ich tatsächlich habe es noch nicht gespielt.
Also Traveller funktioniert ja im Prinzip ja so, dass du ja
einen Charakter auswürfelst, mehr oder weniger, was man bei Shadowrun auch machen hat können. Ja. Aber eigentlich baut man es in der Zusammenarbeit mit dem Punktesystem, die mehrere eine Zeit, wo man halt diese Prioritäten
hier
halt
dann, entscheidet, dann in Wirklichkeit.
Werden kann, ja. Und bei Travel ist es auch so, dass man sagt, okay, man hat auch einen Wert auf sozial und je nachdem, wo es nicht um das geht, wie sozial das man ist, sondern eher, wo das Social Standing ist. Mhm. Und mit dem geht halt auch oft einher, ob du jetzt adelig bist oder nicht, weil es ist ja doch sehr
feudal.
Man kennt halt diese klassischen Geschichten auf der Dune und so weiter, so ein bisschen so aufzogen. Das heißt, je höher dieser adelige Rang ist, desto mehr Einfluss habe ich auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch so Sachen wie, du kannst Schiffsanteile durch das bekommen. Und der Schiffsanteil ist in Traveller sehr abstrakt, weil das ist halt ein Schiffsanteil, ist Hausnummer, keine Ahnung, 1% von einem Wert von einem Raumschiff. Mhm. Es ist aber so, dass ein kleines Raumschiff einen Schatz kostet und ein großes Schiff sehr viel mehr Schatz kostet. Also dementsprechend, naja, schwierig. Aber das sind halt so imaginäre Werte. Und gerade mit so, wenn wir das jetzt rein auf das Social Standing nehmen, gibt es doch mitunter sehr viele Systeme, die dann sagen, okay, wenn das Social Standing sehr hoch ist, ist eher, wie wenn ich sage, okay, bin jetzt, bei uns ist wie im echten Leben ist Millionär oder Milliardär oder ähnliches. Wo ich
wirtschaftlich gut abgesichert.
Genau, wo ich auf der einen Seite wirtschaftlich gut abgesichert bin oder auch wenn nicht direkt abgesichert, ich habe zumindest Ressourcen nahezu unendlicher.
Ich habe Gönner.
Genau, ich habe Gönner, Unterstützer und so weiter. Ja. Und dementsprechend auch sehr viel Macht und sehr viel Einfluss. Und ich glaube, dass das da auch in die Richtung, das ist ja dann wieder nicht so wirklich messbar.
Ja, ich finde das interessant bei Cthulhu zum Beispiel, also bei den, ich glaube jetzt in der aktuellen Edition jetzt nicht mehr so, aber früher hat es dieses Kreditwürdigkeit gegeben, wo du einfach auch gehabt hast, also einen Wert, quasi wie du eben einen sozialen, monetären Standard hast, der eben gerade im 1920er sozusagen, wo es schon ein bisschen mehr in Richtung Klassensystem offenbar gegangen ist, zumindest wird es bei Cthulhu so verstanden, halt trotzdem da auch in diese Richtung gehen kann, was du dann nochmal würfeln hast müssen. Ich, als Wert finde ich es ganz interessant, weil wenn ich einen Wert habe, dann ist ja das, also wenn ich sage, passt, ich habe jetzt, keine Ahnung, so und so viel imaginäre Credits, ja, und das kostet so und so viel, dann kann ich es nur über die Verfügbarkeit regeln. Kann ich sagen, okay, das kriege ich halt nur wann oder muss ich eine Queste bestehen oder was auch immer, aber sonst kaufe ich es einfach. Wenn ich das jetzt natürlich als Wert habe, ist es für mich insofern viel, viel spannender auch zum Spielen, weil egal wie hoch der Wert ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es mal nicht funktioniert, ist ja immer da. Also ich meine, bei Cthulhu, gut, wenn du 100% hast, selbst beim Botzer hast du einen kritischen Misserfolg, also einen Botzer, dann passiert auch was. Ja. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich meine, ich zum Beispiel kenne jetzt so Spiele in Richtung Filthy Rich oder Filthy Einflussreich. Filthy Einflussreich, gefällt mir. Habe ich tatsächlich in drei Emanationen schon gespielt, oder in drei Iterationen, glaube ich eher. Das eine war, interessanterweise, es hat jetzt nicht so sehr mit Filthy Rich zum tun, sondern mit Overpowered, nämlich Warhammer. Und zwar Warhammer Death Guard, also wo du quasi dieses Einsatzkommando aus Space Marine spielst, wo du quasi der Charakter einfach ein Übermensch ist und du Zugang hast zu Waffen, die sonst dort nicht sind. Andersdem, das Spiel, und das ist einfach, das Warhammer-Fetting begegnet dem halt dahingehend, dass das sehr kampflastig ist und dass du einfach Gegner hast, die ebenfalls over the top sind. Also ich kann mich erinnern, wir haben einmal gespielt, Deathwatch landet auf einen Space Hulk, also diese Raumschiffe, und das ist eine Tyranniden, sozusagen, sind da drinnen, Tyranniden-Schwarm.
Standardgegner bei
so einem. Ja, Standardgegner, ja. Und wir fragen den Spielleiter, und der sagt, ja, da ist ein großer Tyrannid. Und wir sagen, okay, und wie groß ist er? Sagt er, ja, das Raumschiff. Und wer Warhammer 40.000 kennt und diese durchschnittlichen Schlagkräfte, der weiß, wie groß das ist. Ja. Das ist, also der Stefan Sturm gilt im Warhammer 40.000 Universum als Kapelle. Also so in diese Richtung ist das. Ja. Und dann sagst du, ja, passt für den Imperator und gib ihm. Ja. Oder es sind nicht 500 und so. Ja. Also das habe ich mir spannend gefunden. Dann habe ich mir gespielt MechWarrior. Das ist so vom Zeitebene her ein bisschen mit Traveller jetzt in Verbindung. Und da war es also so, da haben wir angefangen als eine Lanze, also quasi einzelne Mech, also Mechgruppe, und haben uns wirklich hochgearbeitet über die Jahre hinweg, dass wir quasi eine Art eigenes Imperium gehabt haben. Irgendwann haben wir gesagt, passt, wir kaufen uns jetzt den Planeten und dann machen wir jetzt unsere eigene Nation. Und das habe ich sehr interessant gefunden, weil der Spielleiter hat das nämlich wahnsinnig gut verstanden. Also Shoutout an den Scherzer Chris da, der mit uns gespielt hat, hat das wahnsinnig gut verstanden, diese Transformation mitzumachen. Also wirklich dieser Aufbau, und das hat sich dann auch wie Erfolg angefühlt. Du fängst das Lanze an, dann hast du einmal einfach mehr Leute, dann machst du einmal eine gescheite Basis auf dem Planeten und dann irgendwann einmal hast du einfach einen Planet und sagst, passt, wir gründen eine Nation, und wenn man es da einfach einige Tiger, die es glaube, ich habe damals auch gerade öffentliches Recht gehabt, bei der Ausbildung habe ich dann eine Verfassung geschrieben und so weiter, ja, mit so zwei Schee. Da haben wir immer so ab, also gewechselt vom Spielding her. Auf der einen Seite halt ganz klar Charakterspiel mit, wir sind eine Spezialeinheit in dieser Dragon Nation war das dann quasi, weil wir waren die Dragonlance, ja, das, nachdem ich AD&D gespielt habe, habe ich mir gedacht, ist lustig, ja. Waren wir die Dragon Nation und da haben wir wirklich, da haben wir einen eigenen Planeten gehabt. Finnmark hat der Kasten, da haben wir es niedergelassen. Und das war recht schön, weil einerseits haben wir halt gespielt wirklich die Charaktere als die Einsatzgruppen und andererseits war dieses fast Katan-städtebauliche Metagaming im Sinne, okay, passt. Also ihr seid da jetzt unterwegs und bei Mechwarren ist es so, da fliegst du nicht lang wohin durch den Weltraum, Jahre. Und, ja, passt, welcher Projekt macht es quasi daheim? Und dann, ja, wir bauen die Stadt auf. Ja, und dann kommst du wieder zurück, Stadt ist aufgebaut. Und, aber also dann, und das hat auch so super gemacht, so diese sozialen Probleme. So, also die Bevölkerung ist jetzt nicht zufrieden, weil, oder da sind mehrere Planeten, wir sind dann wirklich zu den Planeten in der Nachbarschaft gefahren, haben immer eine Kiste Finnmarker mitgehabt, das haben wir uns ausgedacht, das ist unser Bier, ja, das haben wir wirklich voll, da haben wir Finnbog, Finnmark Light und so weiter gehabt, Worldbuilding auf lustig, haben immer so Kisten hingestellt und gesagt, hey, macht sie bei uns mit? Und die meisten gesagt, so, ja, passt, weil wir sind eh Freiwelten. Ja. Und dann haben wir mal sie welche losgesagt und so weiter. Und das haben wir einfach recht lässig gefunden, weil da waren Ressourcen, waren da kein Problem. Wir haben gesagt, ja, wir wollen den neuesten Mech. Und er so, ja, passt, kriegt's. Ja. Oder wir entwickeln euch das. Ja. Aber das hat sich irgendwie nie so angefühlt, wie wenn das jetzt irgendwie so ein Problem war. Ja. Und dann, und das hat mir auch sehr gut gefallen, ich habe das System ein bisschen übernommen, ich habe einmal Dune gespielt, also der Wüstenplanet, natürlich mit einem eigenen Homebrew-System, weil was tut man sonst? Und da zum Beispiel habe ich mir von vornherein überlegt, dass also sie sind jetzt nicht irgendwelche Leute, sondern sie sind nicht wirklich so, wie man es in die Dune-Bücher sieht halt. Der Mentat vom Herzog und der Chef, Mediziner und der Kampfmeister und so weiter und so fort und habe denen die Rollen gegeben. Und habe aber Folgendes gemacht, also ich habe gesagt, der Herzog, also in dem Fall war es ein Herzog, also der Oberhausoberhaupt, der ist ein Nichtspielercharakter, den kontrolliere ich, habe aber einen zum Beispiel den Sohn gegeben, also wirklich den Erben, der halt noch nicht der Chef war, und habe gleichzeitig bei allen Leuten gesagt, okay, ihr habt ja selber, also das ist das Haus, das den Planeten kontrolliert und es gibt ja quasi, das kommt bei den Filmen und beim Buch nicht so außer, die kleinen Häuser, die quasi nur Teile vom Planeten kontrollieren. Und das war sehr spannend, da habe ich an jeden gesagt, pass auf, und ihr seid jetzt ein Haus. Also ihr seid das Oberhaupt oder seid Mitglied einfach so von einem eigenen Subhaus quasi, also von einem kleinen Haus, nicht von einem großen, von einem kleinen Haus. Und ihr kontrolliert halt Teile des Planeten. Es kann jetzt sein Landschaft, also Territorium, es kann aber zum Beispiel auch sein Industrie. Und es war in dem Fall war das ein Waldplanet, ja, das habe ich so ausgedacht. Und es war recht interessant, weil der eine dann gesagt hat, ja, passt, ich bin jetzt der quasi die Dschungelkämpfer stößt, das sind meine Leute. Ja. Oder der andere hat dann gesagt, ja, hey, wir sind die da die Gifte und die ganzen Medizin und so, das ist ja Exportmittel auf dem Planeten, weil da so viele Pflanzen sind, ja, das sind wir. Ja. Und das habe ich ziemlich cool gefunden, weil da haben sie die Spiele irgendwie auch voll viel andauert, dass sie so ein eigenes Haus haben. Und das ist zum Beispiel auch was ich so beobachte, wenn die Spieler was gemeinsam haben. So zum Beispiel, wir haben gemeinsam ein Raumschiff. Das ist so teuer, das ist so viel wert. Aber wir bauen das Raumschiff dann auch aus. Und wenn man sich zum Beispiel so Geschichten anschaut, wie zum Beispiel Wesen, das Spiel, da hast du quasi dein Hauptquartier und da ist auch vorgesehen, dass du quasi immer wieder so Teile anbaust oder Teile wieder entdeckst und dadurch dann Vorteile hast. Ja. Also das ist dann wieder ins Positive. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich gefühlsmäßig nicht so das Problem, wenn das jetzt einfach vor die reichen Charaktere sind, wo Ressourcen keine Rolle spielen, weil du musst halt dann anders Rollen spielen. Also du musst dann mehr in Richtung Sozial und so weiter. Weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, für mich so ein gutes Beispiel ist so, keine Ahnung, der Tony Stark als Iron Man und der Batman, ja, also der Bruce Wayne. Also falls wer das noch nicht gewusst hat, das ist jetzt ein Spoiler. Böse. Genau, weil nämlich der Bruce Wayne ist der Iron Man, wie wir alle wissen. Ja. Und das ist zum Beispiel, ich meine, die sind ja auch filthy rich in Wirklichkeit. Also jetzt, wobei ich sogar noch glaube, dass der Bruce Wayne ist einfach ein normaler Millionär und der Tony Stark ist ein richtig fucking reich. Ja. Aber da habe ich jetzt, da hast du bei den Filmen jetzt auch nicht so das Gefühl, so, die können mit dem alles lösen. Und das ist ja zum Beispiel eher das Problem, glaube ich, nämlich inwieweit gibst du Dinge her, die einfach was lösen können. Einfach. Das ist zum Beispiel so diese Star Trek-Geschichte zum Beispiel.
Auf fast. Das würde ich gerade irgendwie eigentlich ansprechen, weil
ich das vor ist kurzem gut, weil ich jetzt lang genug
eine Diskussion gehabt. Wir haben ja einen Stammtisch gehabt, wo du nicht dabei warst.
Ja, aus Krankheitsgründen leider, was sehr schade ist, das hätte mich interessiert. Aber der nächste Halle der Helden-Themen-Stammtisch genau. Ist ja, glaube ich, zum Thema Horror. Da hoffe ich, dass ich da nochmal wirklich dabei bin.
Auf alle Fälle haben wir ja auch darüber gesprochen, dass es Science-Fiction im Rollenspiel aus der Sicht von mindestens einer Person, die dabei war, das Thema hat, dass man ja mit bei Star Trek eigentlich immer sofort eine technische Lösung hat.
Ja.
Und man kann sie eigentlich nur einschränken, indem man sagt, okay, gut, die steht jetzt die Ressource nicht zur Verfügung.
Ja,
das stimmt. Und selbst dann hat man das Problem, weil wie willst du als Spieler wissen, was der Charakter weiß?
Ja, das Problem ist das, wenn dieses, es steht wohl nicht zur Verfügung, ihr kennt es wohl nicht hin, das ist immer so ein bisschen dieses Railroading.
Ja genau, das ist so das, du wachst, also wie hat man es bei D&D gemacht, beim DSA
speziell? Ihr wacht auf, erinnert euch nichts, eure Waffen sind weg.
Ja. Genau, es hat es im Hefen.
Es hat es im Hefen, ja genau. Das ist, es gibt zwei klassische Anfänge von D&D, das ist der und ihr seid in der Bar. Und
in der Taverne,
ja. In der Taverne und es sitzt ein seltsamer Typ im Schatten, während euch die Tralle Schankmeid, das ist immer Tralle Schankmeid, was ausschenkt, ja. Das Lustige ist, das, wo ich das so ein bisschen beobachtet habe, wenn man jetzt bei Star Trek bleibt, was ja eines meiner Lieblingsgenres ist, und zwar, sie haben ja bei Star Trek Discovery, die ja sehr umstrittene Serie ist, haben sie ja quasi in der Ende der zweiten Staffel diesen Zeitsprung gemacht ins 32. Jahrhundert, also in die Zukunft, wo sie ja dann gleich mal wieder die Ressourcen beschränkt haben, weil sie gesagt haben, da gibt es den Burn und darum ist da alles irgendwie hier und wir müssen das wieder aufbauen. Aber trotzdem ist es sehr interessant, gerade in der vierten Staffel dann, gewesen, was du manchmal so das Gefühl hast, sie haben eine Technologie, aber sie trauen sich dann nicht, dass sie es einsetzen. Da gibt es für mich so eine Szene, da die Michael Burnham, das ist mir ganz wichtig, dass die in jeder Folge vorkommt, die verletzt sie und hat einen Raumanzug an, verletzt sie und da denkst du irgendwie so, hey, die sind doch so weit und sie kreit dann irgendwie durch einen Lüftungsschacht oder Jeffrey Söhre mit dem blutigen Haxen. Ja. Und ich darf Haxen sagen, ich bin Oberösterreicher und ich habe dann irgendwie die ganze Zeit gedacht, hey, jetzt sind die so in der Zukunft und dieses Quant, das kann sich verändern und programmierbare Materie, aber dass sie das automatisch verortet, was ja voll der Use Case ist, voll der, also das Anwendungsding, das geht nicht. Also das müssen wir jetzt irgendwie künstlich hochhalten. Ja.
Nur dazu, wenn man sagen muss, wir kennen alle Star Trek 2 war das, glaube ich, eins war das mit die Wale.
Ja, nein, das war Star Trek 4. War das 4? Zurück in die Gegenwart, ja.
Genau, 4, genau, ja. 4 war das, mit die Wale, wo ja der Pille, also sprich der Bones im Original, ja, im Krankenhaus war und gemeint hat, was hast du für Diagnose, was?
Ja, Dialyse und dann wir sind eine neue Niere gewachsen, ja, genau. Das ist, genau, und das meine ich, das ist dann, ich meine, gut, Star Trek ist natürlich, ich meine, das sind jetzt, ich weiß jetzt nicht einmal zurzeit auswendig, 10 oder 11 Serien, 13 Filme, dass das einfach inkonsistent manchmal ist, das ist okay. Ja, das ist, da rege ich mich auch nicht auf als Star Trek-Fan. Und ich glaube einfach, dass man als Spielleiter, ja, und das ist also eine Herausforderung an einen Spielleiter, dass ich finde, du kannst entweder, du spielst mit Regeln, mit Systemen, mit Welten, wo halt einfach Ressourcen knapp sind, wo du nicht an alles kommst. Ja. Ich sage jetzt einmal, ja, wenn das Star Trek zu erfüllend ist, too plenty, oder so, dann nimmst du halt Battlestar Galactica. Ja? Also in der 2004er Variante. Ja,
ja.
Dann nimmst du halt das. Wenn du sagst, okay, du möchtest irgendwie so einen Mix haben, dann nimmst du halt Star Wars. Wenn du sagst, du willst halt nichts mit einer mächtigen Familie haben, dann würde ich halt vielleicht nicht Dune spielen, weil bei Dune oder halt nicht das Standard-Setting von Dune. Ja. Das ist einmal das, ja. Wobei uns zum Beispiel ja gerade bei Star Trek Picard ja sehr gut erzeigt hat, dass sie ja trotzdem außerhalb der Föderation, ja, wo dann die Fenris Rangers sind, ja, von wegen Name-Dropping, ja auch Knappheit geben kann. Also dass dieses Utopia quasi jetzt einmal dort intern ist und dass das auch anders geht und sowieso und überhaupt. Und da denke ich mir, das ist eine Entscheidungsfrage, und ich denke mir, also ich persönlich als Spielleiter, der sich ja zum Beispiel bei Dune damals auch ganz klar dafür entschieden hat, dass die einfach Ressourcen haben von einem ganzen Planeten, dass das einfach auch das interessante Spiel sein kann, weil du halt dann einfach gewisse Dinge halt spielen kannst und gewisse Dinge halt auch nicht. Und ich habe es zum Beispiel dann auch so gemacht, habe gesagt, okay, ihr müsst halt auch, was bei Dune recht gut passt, der sogenannte Krieg der Assassinen, ihr müsst da Geheimmissionen machen. Also ihr seid nicht jetzt die Typen, also ihr könnt schon mit der Armee anrucken, dann habt ihr einen Krieg. Und kann sein, einer Planet gegen andere, dass ihr verliert. So, der macht quasi so Assassinen-Missionen. Er hat einen Satz, dann habt ihr vielleicht die Top-Ausrüstung, das Beste, was euer Haus zu bieten hat, im Rahmen des technisch Möglichen bei Dune, aber ihr seid auf euch alleine gestellt. Und wenn ihr auf dem Planeten, was ich, die Prime von den Harkonnen geht, wo die gesamte Harkonnen-Armee ist, oder ihr seid auf Salusa Secundus, wo halt alle Sadoker sind, die sind mehr wie ihr. Und dann habt ihr auch wieder ein Problem.
Würdest du sagen, dass man das Setting oder halt die Gruppen sich darauf einigt? Heutzutage einigt sich ja die Gruppe mehr oder weniger im Großen und Ganzen drauf. Und das Abenteuer gibt es nicht, vor allem, wie man es damals gehabt hat, bei D&D und das auch. Dass Ressourcen für das, was vorhaben, komplett da sind, mehr als genug und so weiter. Im Sinne von Material zum Beispiel, aber nicht im Sinne von Personen. So ein Klassiker ist, ich habe alle Waffen, aber ich bin nur zu dritt und vor mir steht eine 100.000 Mann Armee. Ja. So nach dem Motto. Gibt dir das als Spieler oder aus deiner Sicht her mehr, als wie wenn du sagst, okay, du hast von Haus aus eine Knappheit und musst aus dem außer eine Lösung finden? Weil es geht im Endeffekt jetzt immer um eine Problemlösung, wo man halt die eine Komponente also, mehr oder weniger vorhanden
ich persönlich, hat. Ich persönlich habe Knappheit, also so künstliche Knappheit, manchmal ein bisschen als frustrierend empfunden. Also ich denke mir zum Beispiel jetzt, wenn ich sage D&D, weil man irgendwie denkt, ja, das ist jetzt toll, dass wir da ein Reiseabenteuer haben und das kann schon mal lustig sein oder interessant sein, zu sagen, hey, passt auf, unsere Ressourcen sind knapp und wir müssen halt schauen, wie wir dann, aber nicht dauernd oder nicht dauernd Management und so weiter. Es ist manche Dinge, also genauso zum Beispiel, ich sage mal, die Traglastregeln bei Dungeons & Dragons, die gibt es, kein Mensch, glaube ich, wendet es an. Und ich glaube, du verwechselst
das mit DSA.
Oder DSA, naja, es gibt für D&D auch, jeder hat irgendwie gefühlt drei Kutschen in seinem Rucksack drinnen. Und es ist wurscht, weil das einfach nicht das Ziel ist. Also ich glaube, bei Dark Sun zum Beispiel ist diese Ressourcenknappheit inhärent im Setting. Ja. Da finde ich zum Beispiel, bei Dune finde ich das wieder so interessant zu sagen, da kannst du zum Beispiel sehr gut mit dem spielen oder auch bei Star Trek. Bei Dune wahrscheinlich sogar mehr, weil du kannst jetzt sein auf Kaitan, also der kaiserliche Hauptplanet, der Imperiale, und du kannst dort alles haben. Ja. Also die gebratenen Tauben fliegen da quasi im Mund und dann denkst du, ja, und weil ich lustig bin, jetzt dann mal einen Sandwurm jagen auf Arrakis. Und da denke ich irgendwie, das schwimmen dann so vor, dann sind da diese reichen Typen, diese Bonzen, die sich da ausstatten mit allem, was glauben, dass lässig ist. Und dann kommen sie hin auf Arrakis und merken, sie sind vollkommen unvorbereitet und sie überleben einfach keinen Tag. Und das, glaube ich, das schwimmen dann irgendwie vor, das ist lustig. Also da kann ich mit dem spielen, weil da denke ich mir, bei Dune sind ja natürlich auch die Adeligen so top ausgebildete Kämpfer und so weiter. Aber trotzdem, also das sieht man auch recht schön, also im Film, im Buch, wie da der Paul Atreides und seine Mutter quasi nach einem Angriff auf Arrakis dann auf einmal auf sich selber gestellt sind. Das ist vollkommen nachvollziehbar, dass die da eine Knappheit haben. Und die haben auch gutes Equipment mit, aber die sind jetzt in Gefahr und müssen mal schauen. Und ich denke mir, wie gesagt, auch sehr oft, also gerade bei Star Trek zum Beispiel, Star Trek ist ein Spiel, jetzt auch wenn man sich Dings zum Beispiel anschaut, also Original Series und so weiter, das ist kein Spiel, wo es darum geht, dass ich jetzt alle anschieße. Sondern es ist eigentlich ein Spiel, wo es darum geht, dass ich auch kulturelle Differenzen irgendwie als Problem löse. Und ich glaube, egal wie viele Ressourcen das man hat, da kommt man immer, dass man sagen kann, okay, wie ist das? Ja? Und
aber du hast vorher was Wichtiges angesprochen, nämlich ein Thema, was eigentlich eh in alle Runden immer wieder mein Thema ist, nämlich Reisen.
Ja.
Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass bei gekauften Abenteuern, dass es jetzt so ist, dass sie das immer vergleichen wie die lange, erschwernisreiche Reise vom Herr der Ringe. Der muss mindestens genauso frustrierend sein und so weiter, weil sonst ist es keine Aufgabe. Ja. Und in Wahrheit ist es eher für die Gruppen frustrierend, weil man gefühlt nicht weiterkommt und eigentlich die 400. Begegnung hat, obwohl man eigentlich nur drei Tage reisen tut.
Ich finde, das ist ein guter Punkt, ich finde jetzt, dass also Herr der Ringe ist ja eine Reise, also ist ein Reiseabenteuer. Da geht es darum, die gehen nach Mordor oder ja, Lothlorien zuerst und dann nach Mordor. Ich denke mir jetzt, wenn das Abenteuer sozusagen die Reise ist, und es gibt ja Reiseabenteuer, dann ist das okay. Aber zu sagen, ich habe jetzt eine Reise und ich ziehe die künstlich in die Länge, weil und habe eigentlich immer nur so Standardbegegnungen, da muss man sich fragen, was ist der Sinn dahinter? Ich kann natürlich sein, ich will Spannung aufbauen, es kann sein, also ich will Spannung dadurch aufbauen, dass es einfach immer gefährlicher wird, dass die Leute wissen, okay, da kommt was auf uns zu. Ich kann aber auch sein, dass ich sage, okay, jetzt haue ich ein paar Zufallsbegegnungen ein, also bei so Hexcrawls hat man das ja oft, dass man sagt, der, damit sie da aufleveln oder so. Das ist was. Ich meine, ich sehe das sehr unterschiedlich, weil zum Beispiel, ich habe einmal DSA-Runden gespielt und da haben wir dann, wir waren jetzt erst D&D-Spieler und D&D ist halt, ja, ihr reist, es passt. Zwei Wochen später ist jetzt da,
alles gut. Ja, man geht vom Hotspot zum Hotspot, damit man die Leute an der Stange hält,
ja. Genau, und dann war damals, ja, ich mache eine Reise vom Fluss, ja, passt. Ja, wie lange dauert das? Ja, zwei Wochen, okay. Und was passiert? Ja, nichts einmal. Und das war eine sehr andere Erfahrung, vor allem, weil wir es das erste Mal gemacht haben. Wenn ich zum Beispiel jetzt aber denke, so, ich meine, ich habe zum Beispiel Die Bestie gespielt bei Cthulhu oder halt Berge des Wahnsinns, also wo du quasi in der Arktis fährst. Und sowohl bei der Bestie ist jetzt die Reise, also da machst du die Reise oft so in Einzelepisoden, wo du sagst, okay, da passiert jetzt was, was aber für den Plot wichtig ist. Aber gerade zum Beispiel bei den Berge des Wahnsinns, wo einfach du ja nicht in der Antarktis anfängst mit der Expedition, sondern du fängst in New York an und fährst dann quasi runter in die Antarktis. Und da ist es so, das ist schon durchaus auch spannend gestaltet und macht irgendwie auch ein bisschen Stimmung. Also so dieses, wir fahren jetzt wohin, und wir sind super ausgestattet, aber wir haben einfach Ressourcenknappheit und, das finde ich zum Beispiel da auch recht schön, wie fragil so ein System eigentlich ist. Also wie fragil so ein System ist. Und das ist zum Beispiel mit Star Trek, da gibt es immer auch diese Replikatoren-Diskussion. Also was kannst du jetzt mit einem Replikator machen? Warum braucht man noch irgendwen, der was hackelt? Wenn du da Holodeck und Replikator hast. Aber da ist zum Beispiel so, ich meine, und das ist auch jetzt mit dem Universum zu vereinbaren, da fällt halt regelmäßig die Energie aus. Und da dann halt zu sagen, okay, gut, ich meine, Replikator ist super, aber wenn halt keine Energie da ist, ist es einmal schwierig. Ja? Und dann kann es mal interessant sein, zu sagen, okay, du brauchst nicht die Energie, wie stößt das wieder her? Dann hast du eh wieder alles. Oder dann hast du wieder mehr. Und das ist bei Voyager zum Beispiel, hat mir das am Anfang auch sehr gut gefallen, die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt wenig Energie, wir müssen, also wir können zwar alles herstellen, aber wir müssen das jetzt rationieren, weil es sich halt einmal nicht ausgeht. Kann man sich jetzt wieder fragen, okay, gut, wie kann das sein, wenn die einen Warpkern haben oder vielleicht einmal zur Sonne zubefliegen, dann sind wir aufgeladen, die Batterien.
Naja, aber sie haben ja da irgendwie ja was angestoßen, damit sie ja flüchten können und dementsprechend nochmal mit Impuls fliegen können. Irgend so eine Geschichte war ja da.
Aber ich sage nur, ja, also das ist, es gibt schon Möglichkeiten, und da sind wir, glaube ich, wieder beim Railroading auch, also diese künstliche Verknappung, die, glaube ich, ist primär dann frustrierend, wenn es einfach so
unlogisch ist.
Unlogisch ist, wenn es aus nichts kommt. Und das ist auch was generell eigentlich so die Geschichte ist, dass, wenn es erklärbar ist, wenn es sich einfügt, wenn es nicht irgendwie so wirkt, wie wenn das jetzt irgendwie so über die Spiele jetzt hereinbricht, einfach auf Org und vor allem, oder es sind Naturereignisse, die ständig hereinbrechen, so jetzt kommt der fünfte Schneesturm und drum habt ihr jetzt keine Energie so in die Richtung, dann das ist was ganz anderes, wie zu sagen, hey, wisst ihr, einmal am Tag kommt der Schneesturm. Ja? Mhm. Also, so blöd das klingt zum Beispiel, ich war einmal in Schottland. Da sind wir mit Leuten in den Highlands gewandert. Jetzt muss man sagen, okay, wir haben eine gute Ausrüstung gehabt. Und jetzt kann man sagen, okay, die Ausrüstung sollte vielleicht nicht nass werden, also Schlafsack und so weiter. Wenn du das auf eine Rollenspielrunde umlegst und sagst, ja, es kommt jetzt einfach schon wieder Regenfeuer, und dann denken sie, hey, schon wieder Regenfeuer. Jetzt ist es aber so, und das entspricht der Realität, es regnet dort einfach einmal am Tag. Das heißt, du kannst das Gleiche einbauen, kannst sagen, jetzt kommt schon wieder der Regen, und die denken sich, ja, stimmt, weil es regnet einmal am Tag dort. Das ist halt einfach so. Und damit ist das eine ganz andere Akzeptanz. Und darum denke ich auch, da kann man auch mit reichen Charaktere. Wobei, was ich auch noch vielleicht ein bisschen zum Abschließen sagen kann, ist das, ich glaube, es kommt auch aufs Gefälle drauf an, nämlich ist die Gruppe reich, also im Sinne von, hat die Gruppe was Verbindendes, ein Haus, ein Raumschiff, irgendwas, und sind deswegen reich, sind alle in der Gruppe reich im Sinne von, sie haben alle einen sehr hohen Sozialstatus, sehr viel Vermögen, also quasi der Milliardärsclub, der halt irgendwie so in der Freizeit irgendwelche Rätsel löst, ja. Oder, und das ist oft das Spannende, gibt es ein Gefälle, also gibt es ein soziales und monetäres Gefälle. Das ist, wir haben zum Beispiel da immer diskutiert, um einmal mehr bei Star Trek zu sein, und zwar die Standard-Rollenspielgruppe, umgelegt bei Star Trek oder auch bei Battlestar Galactica, und selbst bei Dune ist eigentlich so, dass halt, wenn man jetzt bei Star Trek bleibt, es ist einer der Captain und die anderen sind die Offiziere. Und da zum Beispiel habe ich in der Vergangenheit auch viel mit bekannten Freunden, Mitspielern die Diskussionen gehabt, von wegen, naja, da schafft ja einer an im Endeffekt. Und das ist auch interessant, zu sagen, wer zahlt schon oft an, ja? Wenn du jetzt sagst, du hast einfach einen reichen Charakter, der letztlich dadurch auch die Gruppe beeinflussen kann, indem er quasi in Geldhand zutrauen kann oder nicht. Ich muss sagen, bei unseren Cthulhu-Kampagnen, da haben wir meistens, also haben wir jetzt bei den alten, bei der aktuellen nicht, aber bei den vorherigen, haben wir dann einfach eine reiche Erbin dabei gehabt. Das ist praktisch, weil du brauchst nicht immer Gedanken machen, wie zahlen wir das Hotel. Und die hat jetzt auch das nie irgendwie beeinflusst. Und das war halt auch das, die hat halt ihren Bruder gesucht. Ja, das war in dem Fall, das war die Masken des Nyala Totep. Das hat recht gut gepasst. Bei Star Trek oder auch bei Dune und so, wo halt dann einer quasi der Bub vom Chef war, also der Herzogssohn in dem Fall, der Nachfolge, da hat sich das auch ganz gut gepasst. Aber ich habe zum Beispiel mal, haben wir gespielt, Mutants and Masterminds. Das ist so quasi Superhelden-Rollenspiel. Und da hast du eben auch so Prioritäten vergeben können wie bei Shadowrun. Und ich hab mir im Prinzip so einen, wie hat der geheißen, der Pendragon, glaube ich, so nach Arthur oder Uther Pendragon. Das war im Prinzip eine Mischung aus Batman und Iron Man. Also schon mit so einem mystischen Hintergrund, also aus der Arthur-Linie heraus, aber halt mit Technologie. Und der war halt auch Millionär. Ein Milliardär zum Beispiel. Und das war spannend, weil die anderen waren halt jetzt relativ normale Leute, also mehr so Peter Parker und so weiter. Und das war schon ein bisschen ein Problem manchmal, weil das nicht für alle richtig passt hat. In der ganzen Geschichte, die dann halt gesagt haben, hey, Mann, du, weil ich dann quasi gesagt, passt, dann hab da quasi gleich ein Batcave dazu aufgebaut für uns, so in die Richtung, ja. Und das machen wir und das machen wir. Und die haben dann das Schauspiel als negativ empfunden und gesagt haben, okay, du, alleine weil du jetzt das Geld hast, quasi gerierst du dich sozusagen ein bisschen zum Anführer unserer Truppe und eigentlich wissen wir nicht, ob wir das wollen. Also jetzt so Outtime ist uns eher wurscht, aber In-Time halt. Ja.
Ja, ich glaube, es ist auch immer so das Thema mit, wann so ein starkes Gefälle in einer Gruppe ist, wie intensiv derjenige dann auch diese Position, die er innehaben kann oder könnte, ausübt.
Ja, wobei...
Und mit welchem Nachdruck.
Ja, wobei ich da auch wieder die Erfahrung gemacht habe, es kommt schon auf die Spieler drauf an, weil, und zwar inwieweit ich den Charakter von der Person trennen kann. Weil ich zum Beispiel habe schon erlebt, also bei Mutants und Masterminds zum Beispiel, oder auch bei anderen Spielen, dass halt gewisse Mitspieler, die haben halt quasi die Person nicht trennen können. Die haben gesagt, okay, ich verputze das nicht ganz, dass du jetzt quasi da die Autoritätsrolle hast, weil da sehe ich dich einfach nicht als Person, was okay ist. Darum erkennt mein Charakter deinen nicht an, sozusagen. Wo ich mir denke, ja, das ist aber dann eigentlich eine Frage der Werte. Also wenn ich sage, okay, der hat in-time mehr Geld als wie ich, aber out-time habe ich mehr Geld als wie er, so gefühlt. Und wir spielen gemeinsam, dann ist halt eher in-time der Reiche und aus. Ja? Und dann muss ich das, aber das ist, glaube ich, auch was sich im Laufe der Zeit mit dem Spiel einfach entwickelt.
Also ich denke mir, bevor man sowas exzessiv austoben lässt in einer Gruppe, also gerade Star Trek oder ähnliches, gerade so Raumschiff-Konstellationen sind immer recht gut, dann ist geschickt, wenn man diese machtvolle Position von einem Captain oder einem Commander oder sowas nicht in der Gruppe hat, sondern von einem NSC, der dann wiederum die Gruppen für Missionen beauftragt oder sowas. Ja. Aber das geht auch nur dann, wenn ich sowas wie ein Enterprise habe, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Crew mit 10 Leuten, wird schwieriger.
Ja, wobei ich dem wieder entgegenhalten möchte, wenn man sich zum Beispiel jetzt, also bei Star Trek, ja, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Star Trek 8, der erste Kontakt, wo es einmal so diese Szene gibt, wo der Picard quasi sagt, wo ihm alle seine Offiziere sagen, hey, pass auf, da sind die Borg jetzt, die bedrohen die Erde, wir stehen kurz vorm ersten Kontakt unten auf der Erde, weil wir durch die Zeit gereist sind, wir müssen das Schiff aufgeben, weil ihm der Worf quasi sagt, hey, das geht sich nicht mehr aus. Ja? Und der Picard sagt, das ist mir scheißegal, was ihr euch sagt, ihr seid Feigling, wir müssen das Schiff halten, egal wie viele Leute jetzt draufgehen. Ja? Und das finde ich eigentlich interessant, weil wenn man sieht, das ist ein Star Trek, wenn man sagt, dass das einfach der Captain einer ist, der halt oft eine Entscheidung trifft, wo ihm alle sagen, hey, das ist nicht gescheit. Und ich meine, bei Star Trek ist dann meistens so, dass dann der Captain sich eh noch überzeugen lässt, dass das positiv ist. Aber das sind ja auch Situationen, wir haben das schon mal diskutiert in der Realität. Also wie weit ist auch in einer Struktur Vertrauen drinnen, dass ich sage, passt, ich trage eine Entscheidung mit, die ich persönlich für falsch finde. Also wenn das mein Vorgesetzter oder der, wo ich sage, du pass auf, du hast den Lead, du hast die Verantwortung in dieser Situation und der trifft eine Entscheidung, die ich persönlich für falsch halte, bin ich dann so weit, dass ich sage, ich erkenne seine Autorität nicht mehr an, weil er für mich subjektiv gesehen eine falsche Entscheidung getroffen hat oder sage ich, okay, wir haben uns darauf verständigt, dass er in dieser Situation die Autorität hat Und auch wenn es nicht meine gewünschte Entscheidung ist, trage ich sie mit. Und eigentlich ist für mich zum Beispiel, also gerade von einem demokratischen Grundkonsens, eigentlich die zweite Variante zu bevorzugen. Und da denke ich irgendwie, nur weil mir was nicht gefällt, wenn das jetzt der ist, der sich im Rollenspiel anschaut, das kann ja auch spannend sein, weil zum Beispiel, wenn man sich Battlestar Galactica anschaut, das ist ja so quasi so die wildere Version ist, wo dann einfach Leute genau so eine Geschichte und sagen, hey, das trage ich nicht mit, und die rebellieren dann, und das führt dann dazu, mit dem Mr. Gator zum Beispiel, der dann zusammentut mit Tom Sarek, die dann quasi meutern und dann auch wirklich standesrechtlich erschossen werden, was bei Star Trek Gott sei Dank nicht gibt. Ja. Oder zum Beispiel die ganze Geschichte von der Michael Burnham, der First Mutiny of Star Trek, auf Starfleet, baut ja auch darauf auf, dass die in einer Situation sagt, wo die Captain, die George Hu sagt, so machen wir das jetzt mit den Klingonen, und sie sagt, nein, weil ich bin ja ein Ziehkind von den Vulkanen, und da gibt es den Vulkan Hello, also du siehst ein klingonisches Schiff und du feuerst drauf, und die sagt, nein, wir machen es nicht, wir müssen Starfleet, wir machen es anders, wir können mit denen Frieden schließen, und sie sagt, sicher nicht. Und führt dann dazu, dass die George Hu stirbt und dass die Burnham quasi entlassen wird. Und das finde ich, das ist ein spannendes Konzept eigentlich. Ja.
Die ganzen, wurscht ob jetzt Kinofilm oder ähnliches, oder Rollenspiel, tendiert immer dazu, dass man sagt, okay, gut, ich habe eine Linie, die ich nicht überschreite, und dennoch überschreite ich sie, damit es halt interessant ist. Genau. Im echten Leben, glaube ich, kommt es immer darauf an, wie groß das Unternehmen ist, für das du arbeitest.
Ja, definitiv.
Und mit welchem Gewissen, dass du das vereinbaren kannst, definitiv. Wenn du sagst, okay, du bist bei einem kleinen Unternehmen, ist sicherlich was ganz anderes, wenn du vom Multimilliardenkonzern ein Mitarbeiter bist.
Ja. Nein, also, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwer beschließt, wir haben jetzt genug Spielzeug hergestellt, wir machen jetzt da Waffen, dann würde ich mir so überlegen, ob ich sage, das ist nicht meine Entscheidung, aber ich trage es mit, weil. Ja.
Aber im Endeffekt entscheidet dann bei solchen Sachen, also gut, dass du sagst, die Waffen eher dann der Konsument, sondern auch der Motto, wir wissen ja zum Beispiel von Samsung und diverse andere koreanische Unternehmen, die ja zwar für uns Fernseherhändler, was es ist, herstellen, aber in Wahrheit eigentlich sehr interessante Entwicklungen in der Kriegsmaschinerie machen, sei es nur in autonome Dinge, aber das ist wieder was anderes.
Ich denke mal, ja. Also, ich weiß, dass ich jetzt die Realität als Beispiel gebracht habe, aber wir müssen trotzdem, oder ich möchte trotzdem noch beim Rollenspiel bleiben, und ich finde jetzt, und das habe ich auch bemerkt, dass solche Geschichten einfach auch spannend sein können.
Ja.
Wir haben zum Beispiel mal so eine Situation gehabt bei Dune, die, was ich aus heutiger Sicht nicht mehr machen würde, zugegebenermaßen provoziert habe, weil im Prinzip zwei Spieler mehr oder weniger jetzt konträre Anweisungen gegeben hat, von wegen, du musst jetzt schauen, dass du quasi dort der Erste bist. Ja? Und ich habe es quasi aufeinander, insgeheim gegeneinander aufgehetzt. Wie gesagt, heute im Nachhinein ist Fehler, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich auch so nicht mehr tun, weil es eigentlich gemein ist. Aber es hat dann daraus resultiert, dass die bei Dune, die haben dann einen sogenannten Schildkampf gemacht, die haben sie duelliert. Und das war eigentlich dann, obwohl es von mir eine schlechte Entscheidung war als Spielleiter, war es ein sehr interessanter rollenspielerischer Moment, wo die zwei so, das war quasi im Haus, im sogenannten Sizzle-Rad, also das ist nicht der Lance-Rad, der große, sondern quasi im hausinternen Rad, wo sie die halt zuerst, wo wir jetzt halt draufkommen, sie wollen beide das Gleiche, und dann haben sie sich quasi zuerst so Widerworte gegeben, und dann hat der eine gesagt, also das kann man nicht mit Worten lösen, mit der Klinge, und hat sie dann durchgezogen und dann eine Schild aktiviert und haben dann gekämpft. Und das hat wirklich der Zufall entschieden, wer gewonnen hat damals, Gott sei Dank. Und das war wieder spannend gefunden, das hat dann aber auch gepasst für die Spieler. Also die Entscheidung von mir war nach wie vor schlecht, aber es hat gepasst. Und das habe ich wieder interessant gefunden, und das sind so Konflikte unter Spielern. Also ich kenne das zum Beispiel aus dem Spiel Monster Hearts, wo du quasi so Jugendliche bist, wo jeder Monster in sich tragt, mehr oder weniger, und auch dementsprechende Persönlichkeitszüge aufweist, hast du sehr viel Konflikt. Ja. Nur, und das ist glaube ich auch ganz wichtig, es kommt ein bisschen darauf an, was du für Gruppen hast. Also die Standard für mich, diese Standard-Heldengruppe, hat oft nicht so Konflikte, nur wenn man wieder auf das geht mit der Heldengruppe, und die Standard-Heldengruppe, wenn man so sieht, ist trotzdem sind die Gefährten mit dem Herrn der Ringe. Nur wenn man sich da zum Beispiel überlegt, ich meine, der Boromir, der dann sagt, hey, wir müssen einen Ring einsetzen und gibt es jetzt her und wird dann im Prinzip auch umgebracht. Ja? Das ist ja eigentlich auch Gruppenkonflikt. Da geht es ja auch nicht immer gerade over. Oder wo die einen sagen, ja, wir müssen über den Berg drüber. Also der Gandalf sagt, wir gehen über den Berg, und dann sagen, nein, wir müssen durch die Minen. Und dann sagt, dann sind sie halber zu oben und sagt, nein, da nicht und so. Das ist ja spannend, weil wir eigentlich immer so Harmonie erwarten, auch unter die Spieler. Und ich sehe das zum Beispiel auch gerade bei den Cthulhu-Runden, wo ich spüre, und das macht auch wahnsinnigen Spaß, wo dann einfach mal die Charaktere einfach wirklich gegeneinander arbeiten, weil sie sagen, also das geht jetzt nicht, der ist verrückt und solche Sachen. Ja.
Das wird aber auch vom System her sehr stark getrieben.
Ja, aber zum Beispiel, was ich gerade wunderschön finde, ist das, wir spielen eben gerade die Grenzlande. Und da ist es so, da gibt es einen Nichtspielercharakter und ich habe einen Spielercharakter und eine Mitspielerin hat einen Spielercharakter und der Nichtspielercharakter, der ist bisexuell. Und mein Charakter, da habe ich es homosexuell ausgelegt und ihre ist halt heterosexuell. Und wir haben beide mit dem eine Beziehung gehabt, also nacheinander. Und jetzt ist so quasi gerade das Wetteifern, für wen entscheidet er sich. Und das beeinflusst auch ein bisschen das Abenteuer und das finde ich super, weil wir uns auch gegenseitig, also wir wollen zwar gegenseitig das Gleiche, nämlich das Böse verhindern, aber wir sind halt beide der Meinung, so wir sind der Richtige oder die Richtige für ihn. Und das finde ich super. Also da ist schon ganz viel schönes Charakterspiel rausgekommen. Und ich finde auch, das ist so, dieses Charakterspiel, das finde ich auch schön. Das ist auch super und da braucht es einfach Konflikte, nämlich auch innere Konflikte, nicht nur äußere Konflikte.
Kommen wir zum zweiten. Wie viel Neues darf es sein? Ständig neue Systeme, Settings, Charaktere oder kontinuierliche Kampagne mit etablierten Charakteren bzw. Spielsystemen? Wie ist da der Zugang?
Die Frage ist insofern interessant, weil es auf irgendwie... Also, wenn jetzt so.
Es sind sehr viele Sachen in einem drinnen,
ja. Der zweite Satz war, dann hätte ich es tatsächlich in eine andere Richtung ausgelegt, nämlich, wie viel neue Systeme braucht die Rollenspiel-Community? Also, quasi, ist es notwendig, und das haben wir ja mittlerweile, dass jeder nicht nur sein eigenes System schreibt, was okay ist, sondern auch auf Kickstarter sozusagen rauslässt, was zu einer ziemlichen Zersplitterung führt. Aber ich glaube, gemeint ist mit der Frage, in Bezug auf die eigenen Spielrunden. So hätte ich das jetzt einmal gesagt. Oder siehst du das anders?
Also ich habe zwei Sachen zu dem Ganzen, zwei Fremdmeinungen, unabhängig davon, die ich aus Gesprächen von den letzten paar Wochen und Monaten gehabt habe. Und zwar die erste Aussage war...
Anruf aus dem Podcast also.
Mehr oder weniger. Genau. Eine Person hatte vor gefühlt 15 Jahren das letzte Mal zum Thema Rollenspiel was zum da. Hat dann einmal eine längere Pause gemacht, ist dann wieder zurückgekommen, nun haben wir noch 10 Jahre. Und hat sich gedacht, wir haben eine sehr fragmentierte Landschaft und in andere Top-Player, also sprich nicht DSA, nicht die und so weiter, führen das Ganze an und in Wahrheit hat sich da nicht wirklich was geändert. Und viele kleine Systeme sind gekommen und gegangen und gekommen und gegangen und sehr viele Dinge haben sich nicht geändert in der Richtung.
Ja, das stimmt.
Ein anderes Thema ist das, und das war aus einem anderen Gespräch, ja, wir haben sehr viele unterschiedliche Systeme. Es gibt immer wieder so Highlights oder so Lichtpunkte, sagen wir mal so, ja, die mit unterschiedlichen interessanten Mechaniken kommen. Wobei das eigentlich immer nur Varianten sind. Ja. Das heißt, du hast eine Handvoll Regelsysteme, wenn wir es auf das Regelsystem hernehmen. Wir haben eine Handvoll Settings eigentlich in Wahrheit, weil was haben wir? Wir haben Erde in alle möglichen Iterationen oder erdähnliche Sachen. Und du hast sonst eigentlich nicht so viele Dinge drin. Also einfach nur die Variante von mit, was ist, einmal sind die Römer nur da, einmal sind die Wikinger da, einmal sind die, keine Ahnung, die Chinesen da und lauter so Sachen, wenn man es mal regionaler sieht. Aber so richtig was Neues, was Eigenes, was...
Nein, ich meine, grundsätzlich, Rollenspiel leitet sich ja trotzdem aus dem Interessensgebiet der Leute ab. Das heißt, das ist immer genrebezogen. Und Genre kannst du halt irgendwie sagen, du hast halt sehr stark in Wirklichkeit vertreten, entweder Horror, Science-Fiction oder Fantasy. Das sind so die großen Geschichten eigentlich mit halt verschiedenen Varianten, Steampunk, Dieselpunk, Body-Horror und so weiter und so fort, ja. Es stimmt schon, dass das der Reinhard, der Reini, einer von der Spielleiter, mit dem ich am längsten gespielt habe, der hat das immer so nett als Motto-Rollenspiel bezeichnet. Da kommt irgendwo obskur oder nicht obskur kommt ein Regelwerk raus, das du genau einmal für einen Abend der verwenden kannst und dann weiß es wieder. Das mag total spannende Regeln haben, aber die Welt gibt einfach nicht genug her, dass man mehr macht. Und ich habe definitiv viel Motto-Rollenspiele daheim. Eins kann mich erinnern, da weiß ich jetzt leider nicht, wie das heißt. Das hat irgendwie vom Design her wahnsinnig interessant ausgeschaut.
Das ist aber nicht das Rechtsanwälte tanzende.
Also das Tieranwälte Tanzrollenspiel ist bitte ein Klassiker. Ja. Da geht nichts drüber, ja, definitiv. Aber ja, das kannst du auch nicht oft spielen, wobei es ist eigentlich mehr ein Ort von Freeform in Wirklichkeit. Weißt du, da ja, sehr starke eigentlich. Partygame. Ja. Nein, das hat, glaube ich, geheißen, City of Smog, irgendwie sowas. Das ist irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus viktorianisch, Zombies und Smog und Gasmasken. Aber das hat sehr interessant ausgeschaut, aber irgendwie hat es auch nicht mehr hergegeben wie das. Also man kann es so beschreiben, es ist mir auch nicht mehr in Erinnerung geblieben. Und es ist spannend, weil es gibt auch so, was ich so beobachtet habe, über die Jahre hinweg so Rollenspiel-Trends. Es hat zum Beispiel mal einen Trend gegeben, der war sogar noch vor Pirates of the Caribbean, das war einmal Siebte See. Also Siebte See, der hat, und ich sehe das immer sehr stark vom Verein Halle der Helden aus, was dort quasi viel gespielt worden ist, da haben einfach voll viele Leute Siebte See gespielt.
Das war nur die erste Auflage.
Das war die erste Auflage, das war so cineastisch, Mantel und Degen und so weiter. Jetzt gibt es verschiedene Mantel- und Degensysteme und Teile vom DSA sind ja sehr Mantel- und Degen-lastig. Aber so richtig, das ist Kummer, das war da und dann ist es wieder gegangen. Und die zweite Auflage von Siebte See ist eigentlich nicht mehr wirklich bemerkt worden, sage ich jetzt einmal. Ja. Oder zum Beispiel die Genesis hat es einmal gegeben, das war so eine Zeit, da hat es so 3-4 Endzeit-Rollenspielsysteme gegeben. Da hat es unter anderem die Genesis gegeben, dann zum Beispiel ein Engel, was auch so eine dystopische Zukunft ist, aber halt mehr ins Mystische habe. Dann hat es noch andere Systeme gegeben. Das ist eine Zeit lang gespielt worden, da hat es dann Runden angeboten worden, das war präsent und dann war es. Oder zum Beispiel so dieser Ansatz mit Universal-Rollenspiele. Also es gibt das BRP, das Basic Role-Playing System, das im Prinzip bei uns ja nur als Call of Cthulhu bekannt ist. Das GURPS, wo ich glaube, es einfach zu allem, was irgendwann einmal in der Schöpfung vorkommen ist, gibt es ein GURPS-Regelwerk dazu, obwohl ich irgendwie gefühlsmäßig noch nie wer GURPS gespielt hat. Dann hat es einmal eine Zeit lang gegeben, das Arcane Codex, das ist ein bisschen als Alternative zu DSA und D&D dargestellt hat. Midgard als solides System, Call of Cthulhu als das Horror-System in Wirklichkeit. Ja, aber auch wenn man sich zum Beispiel Cthulhu anschaut, da hat es halt früher einfach nur das BRP-System gegeben und dann irgendwann einmal ist das so ein bisschen, also zuerst mit eigenen Spielwelten, Delta Green zum Beispiel, dann hat es irgendwann, hat man sich mal ein Cyberpunk-Spiel, also das Cthulhu-Tech so ein bisschen, also so Kaiju und Cthulhu versucht. Mittlerweile, das hat auch sehr stark Lizenzgründe, soweit ich weiß, gibt es von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft gibt es eben das Vertagen, was eben auch so eine Variante ist, wo es, wie gesagt, darum geht, um Abenteuer veröffentlichen zu können, die sonst eben problematisch waren. Also es ist auch genreunabhängig. Ja. Oder es flammt da immer wieder Star Wars auf oder jetzt Star Trek Adventures, also von Modifius oder halt Alien von Free League. Das ist ganz unterschiedlich. Aber so richtig ganz neue Genres gibt es selten. Waren sind es oft so absolut obskur, dass man es fast nicht sieht. Ja. Also zum Beispiel, ich kenne ein Spiel, das habe ich daheim, das heißt Necronautilus. Das ist irgendwie, das Universum ist tot und du bist irgendwie eine Seele, die in einem halborganischen Raumschiff, also Necronautilus, halt umeinander fliegt in diesem Kosmos und die noch lebenden Seelen oder die noch nicht wissen, dass sie tot sind, überzeugen musst, dass sie tot sind und das machst irgendwie mit speziellen Wörtern und Phrasen und Sprache. Ich habe es noch nie gespielt. Mir ist einmal gesagt, ich habe mir tatsächlich das Regelwerk gekauft. Ich kann sagen, ich habe es nicht ganz verstanden, worum es geht. Obwohl das Regelwerk sehr dünn ist. Mir ist auch gesagt worden, es ist nicht ganz so spannend, wie es sich anhört. Also das sind so diese Indie-Style-Rollenspiel-Systeme. Die sind sicher lustig, sind sicher auch spannend, aber ich glaube, sie geben einfach oft nicht viel her.
Wenn man das jetzt ein bisschen umlegen, zum Beispiel vielleicht in einer Variation, wie wir es vielleicht vorher gedacht haben, wie wir im Vorgespräch gewesen sind, im Sinne von, du spielst jetzt mit deiner Gruppe, ich meine, im Verein von der HDH haben wir ja den Vorteil, wir können ja auf eine endliche Menge an Mitspielern darauf zugreifen und es sind immer wieder neue Konstellationen an Gruppen. Aber wenn ich jetzt sage zum Beispiel, okay, ich habe jetzt nur eine Auswahl von 5 Spielern und Spielerinnen, die halt, mit denen ich spielen kann und darf, würde es da Sinn machen, dass du sagst, okay, gut, du spielst jetzt ein System bis zum Ende oder machst einen ständigen Wechsel, dass das ein bisschen frischer ist. Das, was ich aussehen will. Ich habe einmal was gelesen von einer der längstgehenden Star Trek Rollenspielkampagnen und das ist, glaube ich, über 13, 14, 15 Jahre gegangen und die haben angefangen mit einem anderen System, nämlich, glaube ich, sogar von dem von Faser damals und sind dann übergegangen auf Fate und haben so nur länger gespielt. Mhm.
Mhm. Von Faser auf Fate.
Von Faser auf Fate, ja, von FFF, ja. War sowas aus deiner Sicht her denkbar, dass die Spieler das mitmachen würden, dass du sagst, okay, gut, wir fangen mit System A an, mit dem Ding und verändern das Regelwerk dazu zur Welt oder nehmen das komplett aus und machen was anderes oder dass das eine in das andere übergeht?
Wir haben die erste, oder sagen wir so, wie zum Rollenspielen angefangen haben, haben wir mal eine D&D-Runde gespielt. Mhm. Da ist, sage ich mal, nicht viel gegangen. Das war also in der Schule, der Reini, mein Spielleiter damals, hat sich einfach schön viel angetan. Und wir haben das gespielt und die Spiele haben gewechselt und so. Und irgendwann einmal hat er gesagt, nein, ich möchte jetzt quasi was also wirklich ernsthafter spielen. Ja? Also nicht nur so casual, sondern wirklich ernsthaft. Und dann haben wir AD&D angefangen, Dragonlance. Und ich muss sagen, dass Dragonlance, das haben wir über Jahre hinweg gespielt mit der gleichen Konstellation. Und ein paar meiner wichtigsten Erinnerungen vom Rollenspiel basieren auf dem. Dann haben wir jahrelang, und das war ja spannend, wie dann diese Geschichte aus war, haben wir eigentlich wirklich fast anderthalb Jahre uns ausprobieren müssen, bis wir was Vergleichbares gefunden haben, was uns dann wieder so beschäftigt hat. Also das war schon, man hat dann gemerkt, jetzt ist was aus und das ist schade und es geht dann nicht mehr weiter. Ja. Gleichsam habe ich bei einer MechWarrior-Runde, glaube ich, fast an die 10 Jahre mitgespielt oder so. Und das war spannend, weil das war wirklich am Anfang, haben wir das kleine Mech-Einheit, also das Lanze, angefangen. Und irgendwann einmal waren wir dann eben eine eigene Nation, weil das wirklich so aufgespült worden ist, sozusagen. Ich glaube, da habe ich in der MechWarrior-Folge, die wir mal vor Jahren einmal gemacht haben, in Atte, habe ich da eben mehr dazu erzählt und belasse ich es jetzt bei dem. Was da zum Beispiel spannend war, war das, dass zum Schluss, glaube ich, der einzige Spieler war, der von Anfang an dabei gewesen ist. Also jetzt außer dem Spielleiter, der Chris Scherzer, alle anderen haben gewechselt. Also quasi, und ich war dann auch der Chef, aber einfach nur das, weil ich der längst Gediente war, sozusagen. Das ist auch spannend. Gleichzeitig zum Beispiel spiele ich bei der Carmen, wunderbare Spielleiterin, schon seit Jahren Cthulhu. Und damals seit langem, weil wir damals, die spielen immer Kampagnen. Und da haben wir jetzt wirklich durch 4 Kampagnen im Prinzip die gleichen Charaktere gespielt. Also ein bisschen verschoben, mal der den gleichen und so. Und jetzt haben wir wirklich mit einem neuen Cthulhu oben, der angefangen mit komplett neuen Charaktere, aber mit der gleichen Gruppe. Und was ich so schön finde, oder was das alles gemeinsam hat, ist eigentlich das, dass eigentlich das System jetzt bis auf Editionsänderungen immer gleich geblieben ist, dass vor allem das Genre gleich geblieben ist, auch wenn sich zum Beispiel die Mannschaft jetzt über MechWarrior verändert hat und auch die Geschichte sich weiterentwickelt hat. Also das ist schon eine gewisse Kontinuität, die ich schätze, zu sagen, die andere Form der Kontinuität ist zu sagen, ich habe jetzt eine Spielrunde und wir probieren einen Meister, der Science Fiction, dann der Fantasy und so weiter, so Dings. Kann sich ja ganz spannend sein, habe ich jetzt nicht so. Also in dieser Blase von ungefähr 20 Leuten, mit denen ich so spiele, habe ich mal wieder dort was. Aber ich finde das schon immer gut, eine Kampagne zu haben. Ich bin aber auch so ein bisschen ein Freund davon, dass ich sage, passt, man macht eine Kampagne und man spielt das. Und spielt man auch länger und da kommt man zusammen und da entwickeln sich die Charaktere. Also zum Beispiel bei MechWarrior habe ich dann irgendwann einmal gewechselt, da war ich dann quasi, habe ich dann quasi meinen eigenen Sohn weitergespielt. Oder bei Cthulhu zum Beispiel, das ist dann auch immer nett, wenn man sich so die Charaktere so in time sich schon erinnern können, so hey, das haben wir damals gemacht, vor Jahren so. Ja, oder was ich zum Beispiel mein Charakter tut, der hat gespielt die Bestie, der trifft irgendwann einmal auf das, was die Sphinx wirklich ist. Ja. Und dann, wo haben wir gespielt, die Berge des Wahnsinns? Und er hat gesagt, hey, super, ja, passt, Antarktis gibt's keine Pyramiden. Wir fahren hin, was ist das Erste, was wir sehen? Die Eissphinx nach Attergarden Pöhm. Er wollte schon wieder umdrehen, aber die anderen haben ihn nicht lassen. Ja. Dann hat er gesagt, nein, ist kein Problem, dann geht er halt nach Südafrika, weil da gibt's Südamerika, da gibt's keine Pyramiden. Hat auch nicht funktioniert. Also das ist dann irgendwie schön, wenn man dann so ein bisschen mit dem weiterspielen kann. Dann waren wir nur in Ägypten und er hat gesagt, nein, fix, also er fährt da nicht hin zur Sphinx. Er bleibt da schön. In Kairo ist okay, aber nicht weiter. Ja. Also auch, wo so diese Idiosynkratien dann irgendwie spülen kannst mit deinen Charaktere und sich der Charakter einfach auch über das bloße Abenteuer hinaus entwickelt. Aber gleichzeitig bin ich ein wahnsinniger Freund und Connoisseur von One-Shots, wo ich sage, passt, da ist jetzt ein neues System und das schaue ich mir jetzt einmal an. Zum Beispiel, also wir beide haben einmal gespielt mit Günther Troubleshooters, dieses franco-belgische Comic-RPG nach Spira und Fantasie und Tim und Struppi. Und das habe ich das Abenteuer wahnsinnig genossen. Ob ich jetzt eine Kampagne spielen würde, weiß ich nicht. Wenn es sich anbietet, vielleicht. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich zum Beispiel auch gehabt habe, bin Thomas, auch ein wahnsinnig guter Spielleiter. Der ist zum Beispiel mittlerweile voll der Fan von Powered by the Apocalypse, wo es ja auch verschiedene Settings gibt. Und da haben wir zum Beispiel mitgespielt Monster Hearts, aber wirklich auch Abenteuer. Und das sind nicht 5, 6 Abenteuer. Dann ist auch die Luft vom Storytechnisch ist einfach raus. Und dann hat er gespielt Dungeon World. Das ist auch Part by the Apocalypse, aber halt Fantasy. Und wir haben eigentlich in der gleichen Konstellation fast gespielt und dann halt wieder dort oben. Und das war auch interessant, da sind halt die Leute gleich geblieben und halt auch das System. Und das gefällt mir sehr gut, also wenn du so ein bisschen so zumindest einen Faktor hast, der eine gewisse Kontinuierlichkeit ist. Also zum Beispiel bei dem, was du gesagt hast mit der Star Trek-Runden, da werden die Charaktere gleich oder ähnlich geblieben sein oder halt nachkommend oder also quasi oder Nachposten der jeweiligen Charaktere und das Setting ist gleich geblieben. Das System verändert, ja, also gerade bei Star Trek zum Beispiel, es gibt ja die Serie vor, dann drehst du mal das Raumschiff, dann hast du nichts. Aber du bist die Crew, ist noch immer, und das hat halt, das Raumschiff hat halt den gleichen Namen. Ja. Es wird immer eine, keine Ahnung, Feuersalamander geben oder so, ja. Weiß nicht, wie man das nennt, ja. Das zum Beispiel, und das kann ja auch spannend sein, weil er gerade da zum Beispiel, also du mit in dieser Kontinuität ja auch dann sehr gut mit Verlust spielen kannst. Also das gefällt mir zum Beispiel, wenn du sagst, okay, das ist das epische Abenteuer und zum Schluss hast den Planeten oder euch ein Raumschiff und ihr jagt das Raumschiff in die Luft und ihr rettet es alle, aber ihr wisst, Starfleet, ihr kriegt ein eiches Schiff wahrscheinlich.
Hast du wahr, du brauchst einen Mitspieler, die mit Verlust umgehen können.
Ja.
Definitiv. Für längerfristige Kampagnen. Definitiv.
Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, also die AD&D-Kampagne, das ist damals letztlich durch einen de facto Group Wrap beendet worden, weil da hat auch der Spielleiter mit irgendwas dran nicht mehr auskennen. Und das war dann schon, also da haben wir schon eine Zeit drüber geredet. Das hat uns in unserer damaligen Jugendlichkeit, ich meine, ich habe studiert und so, aber ich habe noch nicht einmal studiert, ich weiß gar nicht mehr. Nein, stimmt nicht, da habe ich schon studiert, weil ich habe zum Rollenspielen angefangen nach der Schule. Ja. Das hat uns beschäftigt. Das war wirklich, wenn wir dann zusammengesessen sind, da haben wir dann schon wieder geredet und dass es so schade ist und so weiter. Also das ist schon irgendwie wie spannend. Ja. Also das hat sich dann auch, es war nicht gut, aber es hat dann auch ein End gehabt. Ja.
Hast du mal ein One-Shot-System gehabt, wo du gesagt hast, das war interessant für dich sogar als Kampagne?
Ja, ich habe einige One-Shot. Also zum Beispiel, jetzt, weil ich erst Troubleshooters erwähnt habe, ich bin einfach voll der Fan von franco-belgischen Comics, habe einfach Spiro und Fantasio, Gaston und so weiter gelesen und da würde man ad hoc so viele Abenteuer einfallen, wo ich sage, die würde ich mir anschauen, die würde ich spielen. Ja. Oder auch zum Beispiel dort mit dieser, weiß jetzt nicht, wie es dort hassen, dieser hinterliegenden Geheimgesellschaft, die quasi da die Bösen sind, die man da entwickeln kann, das fand ich schon spannend. Also es gibt definitiv Spielsysteme, die habe ich nur einmal gespielt, wo ich mir gedacht habe, also kann ich mir, Troubleshooters fällt mir jetzt ad hoc ein, aber ich habe auch andere Systeme gespielt. Ich meine, zum Beispiel, was ich mir vorstellen kann, ist das, ich habe jetzt so 2-3 Mal einen Alien-One-Shot gespielt. Da gefällt mir das System sehr gut. Also damals noch mit der ersten Kampagne, also mit der ersten Edition. Und da gibt's ja diese cineastischen Kampagnen. Und da gibt's also gerade die Kampagne, die im Colonial Marines Handbook drinnen ist, eines der wenigen Abenteuer, die ich gelesen habe. Da muss ich schon sagen, hätte ich mir gut vorstellen können. Aber ich kann da zum Beispiel jetzt auch ein Negativbeispiel sagen. Das war nämlich sehr spannend für mich. Und zwar, ich habe einmal auf der Cthulhu-Convention, damals, wie es das noch total verpönt war, dass man nicht Cthulhu gespielt habe, habe ich den Einstiegs-One-Shot zu Dark Heresy, glaube ich, heißt das. Nein, Black Crusade, Verzeihung. Black Crusade. Also auch eines dieser Warhammer-Spiele. Dark Heresy ist ja das, was du Inquisitoren spielst. Und Black Crusade ist ja das, was du quasi das Chaos, also Anhänger des Chaos spielst. Gespielt und das Abenteuer, das ist sehr rund, das ist sehr gut, ist ein wahnsinnig super One-Shot von der Geschichte her, sehr, sehr nachvollziehbar und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann haben wir eben gerade unser Deathwatch, also Space Marine Kampagne, durch Group Wrap beendet, wie öfter mal Group Wrap, und dann haben wir gesagt, nein, probieren wir Chaos aus. Und das, da muss ich sagen, das war halt auch so, also keine Kampagne, sondern so eine lose Abenteuerserie und das war wegen, das hat nicht so funktioniert. Weil ich generell, also ich habe viel Vampire zum Beispiel gespielt, das hat für mich auch nicht immer so ganz funktioniert, weil so, das ist immer so nett, so diese bösen Charaktere zu spielen. Nur es wird relativ schnell langweilig, weil die meistens ja gegeneinander arbeiten müssen. Also entweder sie brauchen einen wahnsinnigen Außendruck, irgendwer, der sagt, hey, war jetzt zusammen, weil sonst explodiert irgendwas in euch. Und sonst haben die oft einfach keinen Grund, das zusammenarbeiten, weil sie alle böse sind. Ja.
Und egozentrisch.
Egozentrisch, danke, es passt nur besser. Ja. Und wobei zum Beispiel, da habe ich mal, da gefällt mir zum Beispiel Star Trek wieder so gut, ja, weil ich habe mal eine Star Trek-Kampagne, kann man nicht sagen, also Kampagne klingt immer so groß, ja, aber eine Star Trek-Spielrunde gehabt. Und da habe ich zum Beispiel bewusst so gemacht, so quasi ein Abenteuer pro Abend. Also es waren im Prinzip lauter One-Shots, die wirklich so serienartig aufgebaut waren, was natürlich den Vorteil hat, weil du kannst jederzeit sagen, passt, Staffel ist aus, jetzt machen wir mal Pause. Und da habe ich, glaube ich, 10 Abenteuer mir ausgedacht und das war dann auch wirklich die Staffelende sozusagen. Ich glaube, wir sind damals bis 8 gekommen, dann habe ich keine Zeit mehr gehabt. Das ist auch sowas, also viele, viele Rollenspielrunden lösen sich ja auf. Ja. Und da war es so, da habe ich dann zum Beispiel einmal, habe ich mir gedacht, der böse, ja, vielleicht wollen sie was Böses spielen, habe ich natürlich die obligatorische Spiegeluniversumsfolge rein da und habe gesagt, passt. Und heute ist wirklich free for all. Das hat er zum Beispiel Deep Space Nine hat er das vorgemacht. In die Spiegel-Universums-Episoden war es ja immer so, da ist einmal mindestens einer von den Charaktere, die im regulären Universum so ein bisschen Hauptcharakter waren, ist einmal erschossen worden. Ja. Also zum Beispiel, was ich mich erinnern kann, hat es einen Vince gegeben, nein, Vic, diesen Holo-Charakter, der so quasi so dieser Sänger war, der ist in die späteren, der Vic Fontaine, der an, ja. an na, der vom Red Pack, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Der Dean Martin.
Nein, nicht der Dean Martin,
dann sondern der Sänger. Der Dean Martin war Sänger. Und der zweite war der Kleine.
Wir wissen es jetzt beide nicht. Wir werden es dann in die Shownotes stellen. Ja. Und auf jeden Fall. Und da war es so, dass der Vic Fontaine quasi, Frank Sinatra.
Ja.
Der Frank Sinatra war es, ja. Also, hat im Prinzip der Frank Sinatra sein sollen und der hat dort einfach als Holo-Charakter sehr gute Rolle gehabt, als Supporting-Charakter. Und dann gibt's eben die eine Folge, wo gerade die Guten mal wieder im Paralleluniversum sind und quasi dort, auf den Vic Fontaine treffen. Und es ist aber in Wirklichkeit der Typ, der Hersteller, der sich in Vic Fontaine ausdacht und der schaut genauso aus und der wird dann gleich erschossen, weil er Rebell ist, ja. Und das Free-for-All und dann hat es natürlich auch gegeben bei Enterprise diese Doppelfolge in A Mirror Darkly, das quasi insofern neu war, weil es nur im Spiegeluniversum gespielt hat und mit den regulären Charakteren nichts zu tun gehabt hat und da ist ja auch einmal rumgegangen, da sind auch glaube ich die Hälfte der Crew irgendwie ausradiert worden oder so und das habe ich auch einmal habe ich das machen lassen, also gesagt, so passt heute, also da habe ich auch ganz normal angefangen und habe dann eben zum Schluss, also habe ich da das war immer so, ich habe mit einem Missionsbriefing angefangen. So, ja, okay, müsst dort und dort hier. Und dann habe ich diesmal angefangen, ja, Captain, die Kumari hat die Kassen. Ja. Das ist, das habe ich immer eingebüht, das ist quasi das Schiff vom Commander Shran von Enterprise. Heißt Kumari, das ist der erste andorianische Eisbrecher, der einmal rundum gesegelt ist. Hat mir gefallen. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, so eine Nachricht von der Admiralität, sie müssen zu dem Planeten hin und den zerstören. Ja. Da sind meine Spieler schon ein bisschen ins Geschichte eingeschlafen, weil zerstören, Starfleet geht es aus. Und dann habe ich mich hingeschaut und gesagt, ja, Heil dem Empire, also so, was die jetzt sagen, also Glory zu dem Imperium. Und habe dann tatsächlich diese, also nicht das normale Lied, also Intro gespielt, das habe ich wirklich immer so aufgebaut. Also zuerst Mission Briefing, dann Intro und dann halt anfangen. Sondern habe ich halt quasi das als Enterprise gespielt und dann habe ich gewusst, worum es geht. Und dann habe ich halt gewusst, okay, sie sind halt nicht auf der USS Komari, sondern auf der ISS Komari und free for all. Und das war wirklich, also da haben sie wirklich schön gewütet, weil da haben sie einfach mal wirklich alle einfach die Schurken spielen können und haben einfach dann auch mal, also wirklich, ich glaube, da haben sie auch die Hälfte, haben sie umgebracht und am nächsten Abend dann war es halt wieder die USS Komari und hat auch passt. Und das habe ich lustig gefunden, das kannst du bei Star Trek machen, was du halt auch ein bisschen mit dem spielen kannst, das hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Und im Zweifel kannst du bei solchen Sachen auch immer einen Cue reinbringen, der dann irgendwas macht, dass halt dann da auf einmal alle in einer Fantasy-Runde sind. Das taugt mir irgendwie. Also bei Star Trek, also auch gerade durch Holodeck, hast du ja wahnsinnig viel Möglichkeit, einfach, dass du mit Genre spielen lässt. Weil du machst halt, also es gibt zum Beispiel von Fasa, glaube ich, gibt es ja tatsächlich ein Buch, das ist Holodeck. Also das quasi darauf ausgelegt ist, dass du also Holodeck-Abenteuer spielst, wo halt dann, was ich, ein Detektiv-Abenteuer, ein Fantasy-Abenteuer, wo es irgendwie so quasi, ja, sie sind jetzt zwar Raumschiff-Crew, sie machen es irgendwie so wirklich bewusst so auf billig, wie halt Original Series produziert worden ist und so weiter. Das finde ich dann auch spannend, also wenn du quasi in einer kontinuierlichen Runde ein bisschen mit Genres spielst. Das geht ja zum Beispiel, bei Cthulhu geht das auch schön, wenn du die Traumlande einbindest, dass du sagst, okay, jetzt machst du mal ein bisschen mehr Fantasy-Abenteuer und so.
Ja, also weil du sagst, diese Spiegeluniversen, ich bin nicht so ein großer Fan davon, aber es gibt einen Punkt, der mitunter bei Science Fiction immer gern genommen wird, mitunter auch bei Battlestar Galactica, und zwar die ominöse Folge aus der Sicht der Reporter.
Ja.
Was mindestens genauso ungut umkommen kann.
Ja, weil in der aktuellen, glaube ich, dritten Staffel von Strange New Worlds gibt es eine Dokumentationsfolge, die ist tatsächlich ein wenig handig, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch sehr anstrengend zum Anschauen. Ja. Aber die BSG-Folge, die ist gut, naja, gut, weil ja da zum Schluss auch rauskommt, dass die Deanna, also die früher die Xena gespielt hat, die Lucy Lawless halt quasi eins von den Zylonen-Modellen ist. Ja. Ja.
Würdest du
übrigens, ich möchte nur ganz kurz was sagen, ich bin übrigens ein großer Freund von Spiegeluniversen. Beziehungsweise mittlerweile kann man sogar von Quantenrealitäten sprechen, also das haben sie ein bisschen ausgewertet, aber Star Trek. Ich finde, dass man eine nette Abwechslung sein kann. Ich finde es auch lustig, wenn sozusagen die alten Egos quasi aufeinandertreffen und wenn man da sich mit dem Charakter spielen kann. Ich finde es auch lustig, wenn zum Beispiel dann, das hat es auch schon ein Stürmes gegeben, wenn dann Leute quasi wenn anderen spielen, der aber in der Gruppe ist. Also quasi, wir haben zum Beispiel Midgard. Midgard ist ja ein Fantasy-Rollenspiel, wo es ja Myrkgard gibt, die dunkle Schwesternwelt. Und es gibt ja tatsächlich auch obendher die Seemeister-Kampagne, wo du quasi erlebst, wie quasi durch einen Zeitzauber sie quasi die zwei Universen abspalten. Und du dann quasi reist dann quasi als Midgard-Heldengruppe, reist dann nach Myrkgard und triffst dort tatsächlich, das ist auch in der Kampagne so vorgesehen, an verschiedenen Stellen jeweils auf dein alter Ego. Ja, und der Reini, also ich habe damals einen Zauberer gespielt und der Reini hat mich kennt, war natürlich, meiner war der Verräter. Ja, war so. Ja. Die anderen waren alle Rebellen, meiner war der Verräter. Ja. Und das war dann so spannend, weil das am Anfang nicht so offensichtlich ist. Und dann auf einmal kommst du drauf, dass du ja der bist, und der Reini hat das damals so gut gespielt, nämlich also diese Eigenheiten, die mein Charakter gehabt hat, dass er die so umbringt. Und ich bin eigentlich auch erst durch die Eigenheiten draufgekommen. Zum Beispiel am Anfang haben wir irgendwie einbildet, ja, mein Charakter muss eine Maske tragen. So als Pestdoktor-Maske. Und der Reini hat das einfach nicht hinterfragt. Er hat sich gedacht, ja, der Lanzi will das, lassen wir mal so einen Zulotter, ja. Und dann kann ich mich erinnern, dann sind wir dort die Myrkal, und da ist eben der Verräter, jetzt kommt er, ja. Und dann kommt der rein, der trägt so eine schwarze Stabelmaske. Ja. Und ich sage, so, ey, komm, so jetzt nicht wahr, oder? Er sagt, doch. und das war wirklich super. Also mir ist das Gesicht eingeschlafen, es war schön, die anderen haben gelacht, das war ein perfekter Moment. Ja. Und, oder zum Beispiel, das haben wir auf einen getroffen, und das war halt einfach der verstorbene Charakter von einem von den Spielern, der jetzt schon einen anderen Charakter gehabt hat. Und das war halt dann der. Und die haben uns alle voll gefreut, und der hat uns nicht kennt und so. Also, nein, es war richtig schön. Also, das, sowas finde ich auch nett irgendwie. Also, wo man sich das ein bisschen so mit dem spielt. Also, mit dieser Kontinuierlichkeit nämlich auch. Aber Entschuldigung, so wolltest du was sagen?
Ich wollte dann abschließend sagen, also grundsätzlich probierst du gern andere Sachen aus, aber für fortlaufende Kampagne macht es eher keinen Sinn, wenn man System oder Setting ändert.
Ich würde nicht alles ändern. Also ich würde zum Beispiel jetzt vielleicht ist das, also entweder sagen, okay, wir probieren jetzt mal ein neues Setting aus, oder halt, und es gibt ja so Wörter, da muss ich jetzt leider einmal mehr Star Trek zitieren. In Star Trek ist einfach, also finde ich, so ein offenes Science-Fiction-Universum, dass du fast alles machen kannst. Wobei Star Wars in Wirklichkeit auch so ist. Ja. Also kannst du ja profunde Horror-Abenteuer spielen, genauso in Star Trek. Ja. Also ich habe zum Beispiel im Prinzip ein Cthulhu-Abenteuer in Star Trek einmal gespielt, weil es sich verbinden lässt. Ja. Es gibt einfach Settings, die sind sehr flexibel. Da passt es, da kannst du es machen, da kannst du einfach auch mit den Settings variieren. Ansonsten bin ich einfach einer, der Kontinuierlichkeit schätzt, und zwar einfach wirklich aus dem Aspekt der Charakterentwicklung. Also, dass einfach die Charaktere irgendwie zusammenwachsen und niemand dann so, wie soll ich sagen, ich meine, gerade am Anfang hast du halt einfach so, wenn du anfängst zum Rollenspielen, du hast halt einfach das generische Abziehbild. Ja. Also bei mir zum Beispiel, es war damals der Karandras, hat der geheißen, ein elfischer Bogenschütze. Ja, warum war es ein elfischer Bogenschütze? Weil der Michael hat vorher Herr der Ringe gesehen, da war der Legolas. War draufhin, was hat der Karandras gehabt? Ja, er hat gehabt zwei Dolche und einen Bogen, weil das hat der Legolas auch gehabt, das hat cool ausgeschaut. Und mindestens einmal ist er irgendwo der Karandras auf den Schild runtergerutscht. Und Karandras ist ja natürlich der Phönixkönig von den Elder, von den Striking Scorpions, also von den Skorpionkrieger. Also nicht einmal das war selber ausgedacht. Ja. Ich meine, ich habe früher das immer wahnsinnig lustig gefunden, irgendwelche Anspielungen zu machen. Ich glaube, das ist alle meine Mitspieler wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Aus heutiger Sicht verstehe ich das auch. Aber trotzdem, du machst einfach den generischen Fantasy-Charakter. Du machst den generischen Cthulhu-Charakter, weil du sagst, er stirbt eh. Aber dann ist das ja spannend, weil eben zum Beispiel der Donovan Lancaster, ja, das ist den Cthulhu-Charakter, den man am längsten gespielt. Der war zuerst der Federal Agent, dann ist er quasi, wer halt einen Scheiß gebaut hat in Kairo, ist halt dann Privatdetektiv geworden. Und ja, der war am Anfang war er der generische Ermittler. Aber der hat einfach seine Ecken und Kanten, seine ganze Art und Weise hat der einfach durch das Spielen gekriegt. Ja. Und da kann ich mich zum Beispiel erinnern, das war immer dann super zum Schluss, weil da hat es gegeben in Wiggerl. Der Gerrit hat in Wiggerl gespielt. Der Wiggerl ist ein Österreicher und irgendwie so irgendwie aus den Alpen halt, so ein Hochlandösterreicher, glaube ich, sagt man. Und also hat er gespielt.
So ein Bergbauer.
Ein Hochlandösterreicher. Hochlandwirt oder so. Und ist halt irgendwie in New York hängen geblieben. Und das war immer super, weil der Wiggerl und der Donovan haben sich einfach nie gut verstanden. Aber es hat sich so ein bisschen so ein Buddy-Road-Movie daraus entwickelt. Und zum Schluss haben sie einfach, also zuerst war eben der Wiggle da und der Donovan Lancaster war halt Federal Agent. Dann waren sie gemeinsam, nein, ich glaube, doch waren sie gemeinsam in der Antarktis oder so. Und da war halt der Donovan und hat sich gesagt, nein, macht halt dann ein Detektivbüro auf. Und dann, weil in der Masten ist mir der Totebs, haben wir halt gehabt, der Detektivbüro, Edelweiss Investigations, wir haben es absichtlich so genannt. Und das war nicht der Wiggle und der Donovan, ja. Und das hat irgendwie passt. Und die sind wirklich so zwei Charaktere, die sich eigentlich von einer Art und Weise eigentlich nicht vertragen haben, sind irgendwie zusammengewachsen, ja. Und das war wirklich, wirklich lustig, ja. Ja.
Wie lange habt ihr das gespielt?
Das war über Jahre hinweg. Also. Wobei man sagen muss, über Jahre hinweg, so wie wir spielen diese Cthulhu-Runden, spielen wir sehr kontinuierlich, alle drei Wochen am Sonntag, da ist die kamen super. Nur es war einfach auch durch Covid zum Beispiel, war dann mal lang nichts, weil wir haben eigentlich nie online gespielt. Ja. Dann kann ich mich zum Beispiel erinnern, das Finale von Berge des Wahnsinns, und das ist eine sehr lange Kampagne, da habe ich damals nicht mitgespielt, weil da habe ich gesagt, ich muss gerade für die Rechtsanwaltsprüfung lernen. Das war 2015. Und das heißt, ich habe definitiv schon vor, und die Bestie haben wir, glaube ich, vorher gespielt, vor Berge des Wahnsinns. Das heißt, das muss um 2013 gewesen sein. Das heißt, wir spielen seit 2013, spielen wir diese Kampagne in Wirklichkeit.
Ich kann mich erinnern, dass die Bestie relativ neu rausgekommen ist.
Ja, ja, genau. Naja, also die Bestie gibt es schon länger, aber sie ist damals neu aufgelegt worden vom Pegasus Verlag. Genau, und Berge des Wahnsinns hat es schon davor gegeben, den haben sie auch mehr aufgelegt, neu. Und Nyarlathotep Totep Schatten, in Nyarlathotep Schatten haben sie auch dann wieder neu aufgelegt, weil, glaube ich, Masks von Nyarlathotep passt das ja, glaube ich. Und das, ja, das sind eine relativ lange Kampagnen. Also muss ich schon sagen, da habe ich vollen Respekt davor, da kamen, das sind nicht so kurze Geschichten, sondern das sind nicht so Kampagnen, die bringt Pegasus immer als drei Bücher raus. Ja, und das ist schon wild.
Nicht aber, ohne Grund, ja.
Ja, aber auch von meiner Seite zusammenfassend zu sagen, das jetzt bitte nicht auf meine Beziehung umzulegen, weil sonst kriege ich daheim wieder Wasch oder so. Ich mag es grundsätzlich sehr kontinuierlich. Aber hin und wieder One-Shot zum Ausprobieren. Ach Gott, nein, es wird jetzt einfach nicht mehr besser. Sag ich jetzt einmal. Nein, aber sowas gefällt mir ganz gern. Und es gibt auch tatsächlich One-Shots, also wie gesagt, zum Beispiel Troubleshooters oder so, oder andere Dinge, wo ich mir denke, wow, würde ich gern mehr damit spielen oder länger damit irgendwie was, Kampagnen erleben oder einfach mehr Gruppen, also auch weil die Charaktere oft sehr interessant sind, aber es ergibt sich halt einfach zeitlich nicht. Ja.
Dann sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hören und sehen uns wieder.
Ich sage auch danke und ich dränge mich wieder für Folgen auf.